Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet aus London ist Herr Lars Jäger. Herr Jäger, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, das bin ich. Herzlichen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch aus London sich heute zuzuschalten. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind ein Autor mehrerer Bücher, unter anderem ein Buch ist eine Biografie der Naturwissenschaften, aber ein Buch, zu dem wir Sie hier eingeladen haben, heißt Wissenschaft und Spiritualität, Universum, Leben, Geist, zwei Wege zu den großen Geheimnissen. Und wir wollten mit Ihnen ein Gespräch über das Verhältnis von Wissenschaft und Spiritualität machen. Und das ist natürlich ein großes Thema. Und auch mal herzlichen Dank für Ihr Buch. Das ist ein spannender Ritt auch durch die Geschichte der Beziehung zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Ich würde gern mit einer sehr prinzipiellen Frage einsteigen. Und ich würde Sie gerne fragen, wenn wir über das Verhältnis Wissenschaft und Spiritualität sprechen, ist es natürlich auch einfach mal gut zu wissen, was meinen wir eigentlich mit Wissenschaft, was meinen wir eigentlich mit Spiritualität?
Das sind natürlich in der Tat, wie Sie richtig sagten, zwei sehr umfassende Begriffe. Und das ganze Thema Spiritualität und Wissenschaft ist natürlich nahezu endlos. Deswegen kann ich mich natürlich auch nur auf gewissen, sagen wir mal, Teilaspekten bewegen oder den Aspekten, die ich als besonders deutlich oder wichtig empfinde. Zur Begrifflichkeit. Ich meine, was Wissenschaft ist, ist eigentlich relativ gesehen klarer als was Spiritualität ist. Und Wissenschaft ist zunächst mal eine gewisse Methode, die Natur und das um uns herum, inklusive auch unser Selbst zu erfassen. Diese Methode ist rational, diese Methode ist empirisch, die Methode ist kritisch. Und das ist natürlich noch nicht umfassend ein Wissenschaftsbegriff, aber ich glaube, wir haben mehr Schwierigkeiten zu umfassen, was eigentlich Spiritualität bedeutet. Mhm. Viele assoziieren Spiritualität mit irgendetwas, teilweise auch etwas Religiösem oder auch etwas, Geistigem, was nicht naturwissenschaftlich erfassbarem. Und ich möchte dem eigentlich einen Spiritualitätsbegriff entgegenhalten, der doch sehr stark in Einklang mit Wissenschaften stehen kann, nämlich einen Spiritualitätsbegriff, der sich eigentlich an der gewisse, ich sag mal, eine Grundhaltung des Erkennen-Wollens und des Wahrheit-Erfassen-Wollens beschreiben. Mhm. Im Prinzip der Spiritualitätsbegriff, der Spiritualität als etwas mehr als eine Einstellung, als eine Einstellung zur Ehrlichkeit und zur Offenheit. Also vielleicht auch ein bisschen das Gegenteil von einer Religion, die sich ja eigentlich eher als epistemisch abgeschlossen ansieht. Mhm. Also Wissenschaft eher als eine, sagen wir mal, Grundhaltung und Grundorientierung, mhm, anstatt wirklich etwas, sagen wir mal, fest Vorgegebenes. Und damit möchte ich mich auch explizit abgrenzen von, ich sag mal, etwas esoterischen Gefilden, die häufig auch Spiritualitätsbegriffe verwenden. Zunächst mal bedeutet Spiritualität ja nichts anderes als Geistigkeit. Das Wort Spirare, das Lateinische, lässt sich ja mit Atmen auch übersetzen. Also eine Form von Geistigkeit im Kontrast zur Materialität oder auch zur Körperlichkeit, also zur Materialitas oder zur Corporalitas. Und damit zunächst einmal auch Spiritualität als einen ganz allgemeinen Bezug auf eine ganz bestimmte Art der Seins- und Erkenntnisweise einer Welt, die wir als geistig beschreiben.
Wenn ich da einsteigen darf, Sie haben natürlich vollkommen recht, der Begriff Wissenschaft ist hier einfacher zu fassen, vor allem wenn man sich auch auf den gänglichen Begriff der Wissenschaft bezieht, also Rationalität und Empirie, wenn wir das einfach einmal so stehen lassen. Wenn Sie jetzt den Begriff der Spiritualität auf das Erkennen wollen beziehen, stellt sich natürlich die Frage, das ist eine ganz tolle Sache, das Erkennen wollen. Wozu brauche ich da dann noch den Begriff der Spiritualität eigentlich? Komme ich da nicht ohne diesen Begriff besser aus, ohne da jetzt irgendwelche Verwechslungen mit religiösen Weltvorstellungen und Ähnlichem zu haben? Geistigkeit ist dann wahrscheinlich ein Begriff, der hier schon ein bisschen die Sache enger oder präziser anspricht. Brauchen wir den Begriff Spiritualität? Und weshalb denken Sie, dass es ein spannender, wichtiger Begriff ist, mit dem wir umgehen sollten?
Ja, zunächst mal haben Sie natürlich recht, man kann natürlich auch andere Begrifflichkeiten, zum Beispiel den Begriff des Geistigkeitens, der Geistigkeit oder auch des Bewusstseins beschreiben. Aber ich glaube, ich habe bewusst diesen Begriff auch gewählt, weil er auch in anderen Zusammenhängen häufig auch meiner Auffassung nach missbraucht wird, wo Spiritualität als etwas sehr Enges gesehen wird, etwas Ausschließendes, etwas auch dogmatisch Festgelegtes und auch sehr stark im Bezugsraum zur Religion steht. Und davon wollte ich ihn abgrenzen. Spiritualität ist etwas anderes als Religion. Also zumindest in der herkömmlichen, vielleicht etwas dogmatischen Religionserfassung, die wir häufig auch besitzen, in den traditionell überlieferten Religionen. Und da wollte ich auch einen Gegenpunkt setzen mit der Begrifflichkeit. Auch mit dem Risiko, dass damit natürlich auch eine gewisse Ambiguität oder sogar vielleicht, sagen wir mal, auch Verwechslung stattfinden kann. Aber ich glaube, man kann diesen Begriff auch derart verwenden, wie ich ihn verwende, nämlich zunächst mal auf eine reine Geistigkeit, auf ein Ausgerichtetsein, auf ein Zustand meines Bewusstseins, was auch mein Denken und mein Handeln beeinflusst und auf was ausgerichtet ist. Zum Beispiel auf diesen Willen, etwas wirklich wissen zu wollen oder auf eine bestimmte Art zu handeln. Und das möchte ich eben, ich komme da auch ein bisschen vom Ursprung des Begriffs her, Spiritualitas, also das ist die Geistigkeit.
Sie werden mir sicher zustellen, dass der Begriff des Erkennenwollens ja auch in der Wissenschaft selbst beheimatet werden kann. Also Wissen wollen und Wissenschaftlichkeit sind in sich ja jetzt keine Gegensätze. Der Gegensatz wird sich wahrscheinlich eher auf den Begriff der Geistigkeit oder des Bewusstseins jetzt darstellen. Mhm. Vor allem, wenn man die Wissenschaft so begreift, wie sie heute hauptsächlich begriffen wird, wo Empirie ja vor allem als messbare materielle Empirie verstanden werden kann. Kann man sagen, dass es hier um dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Messbaren und dem Bewusstbaren, ich sag's mal so schräg, dessen man sich bewusst sein kann, geht, um überhaupt zu verstehen, was hier Spiritualität in diesem undogmatischen Sinn ansprechen könnte.
Ja, dieses Spannungsfeld zwischen dem Messbaren, was ja auch gleichzeitig was Objektives sein soll, und dem, sagen wir mal, Bewusstbaren, was ja immer auch eine eher subjektive Komponente, existiert natürlich. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn man diese Kombination Spiritualität und Wissenschaft genau anschaut, dass auch in der Wissenschaft teilweise sehr viele auch subjektive und auch geistige Elemente einfließen, übrigens auch Motivationen der einzelnen Protagonisten in der Geschichte, die durchaus auch etwas sehr, sagen wir mal, Geistiges hatten, wenn ich mal so an die Ursprünge der modernen Physik, an Wissenschaftler von Kepler und Galilei und auch bis Newton sehe, die waren doch noch sehr stark getrieben, motiviert durch geistige, durch spirituelle bis hin zu religiösen, stark religiösen Komponenten in ihrem Erkenntnisstreben, den Dingen in der Natur auf den Grund zu gehen. Also auch letztlich die Intention Gottes zu verstehen, wie es bei Kepler oder auch noch bei Newton heißt. Mhm. Und das ist durchaus, gibt es da Überlappungen, diese Trennung zwischen, man hält sich nur an das empirische und faktische und rationale in der Wissenschaft und dann das geistige, subjektive in der Spiritualität. Diese starke Trennung, die ist ja schon in der Wissenschaftsgeschichte nicht so klar vorgegeben. Mhm. Wenn wir uns heute die Wissenschaftslandschaft anschauen, ist das eigentlich bis heute nicht so. Wenn ich heute einen Wissenschaftler betrachte, die sind ja auch sehr getrieben, diese Menschen, von Motivationen, die Dinge verstehen zu wollen, auf eine sehr ehrliche Art und Weise, also sich nicht vorzumachen, dann hat das doch auch diese im weiteren Sinne spirituelle Dimension. Und selbst die Trennung Subjekt-Objekt ist ja nicht mehr ganz so klar, ohne jetzt zu tief in quantenphysikalische Zusammenhänge reinzutreten, aber da gibt es ja auch diese Trennungsproblematik sehr deutlich zwischen Subjekt und Objekt, was sich an dem quantenmechanischen Messproblem manifestiert, was ich auch behandle in meinem Buch.
Jetzt kann man natürlich sagen, dass Geistesgrößen wie Kepler, Newton, Galilei, dass die existenziell von einem spirituellen, auch religiösen Antrieb hier auch motiviert waren, dass das auch einfach existenzielle Überreste einer vergangenen Zeit sind, dass das eigentlich jetzt vom Thema her gar nicht so spannend ist. Es ist wichtiger, was sie gemacht haben, nämlich Empirie und Mathematik, dass sie hier auch noch andere Motive dazu gehabt haben, ist eigentlich wissenschaftlich gesehen gar nicht so wichtig. Sie haben natürlich jetzt das Problem insofern auch erweitert, indem sie auch gesagt haben, dass Wissenschaft ja im Allgemeinen auch einfach von, ich sag mal, tiefen menschlichen Antrieben getrieben sind, die jetzt nicht einfach mathematisierbare und objektivierbare Erkenntnisprozesse sind, tut sich da nicht bereits ein Dualismus auf zwischen der Welt, wie sie die Wissenschaft sieht, und ich sag mal, der Welt, die Welt, wie wir sie als Menschen erleben. Selbst jene Menschen, die Wissenschaft betreiben, haben auch neben dem, dass sie eben Empirie und Mathematik betreiben, einen Zugang zu dieser Welt, der das bei Weitem übersteigt. Trifft das so ein bisschen das Spannungsfeld, das Sie hier ansprechen?
Naja, diesen Dualismus, wie Sie es vielleicht nennen, der existiert durchaus. Also dieses etwas modellhafte Beschreiben der Natur und dann so diese phänomenologische Erfahrung des einzelnen Menschen, die ist ja durchaus auch in der Wissenschaft wie auch in der Philosophiegeschichte behandelt. Also in der Philosophie des 20. Jahrhunderts spielt ja gerade diese Phänomenologie, die fängt bei Husserl an, geht dann weiter zu Heidegger, durchaus eine große Rolle in dieser Erfahrung, dieses, ich glaube bei Husserl heißt es das Epoché, diese Phänomenerfahrung. Aber das muss nicht unbedingt im Widerspruch zur wissenschaftlichen Fassung stehen. Ich glaube, wenn Sie, und da widerspreche ich Ihnen auch ein bisschen, wenn ich sage, man kann einfach so diese Motivation der Wissenschaftler selbst bei Newton oder Kepler wegnehmen. Ich glaube nicht, dass wir Newton richtig verstehen, auch nicht seine Physik, wenn wir nicht auch seine spirituellen Bewegungsmomente auch betrachten. Und die waren ja bei Newton zum Beispiel oder auch bei Kepler sehr, sehr ausgeprägt. Und es geht sogar bis eine Person Einstein, die ja durchaus auch aus spirituellen Motivationen heraus mit ganz bestimmten Entwicklungen, zum Beispiel in der Quantenphysik, nicht einverstanden war und sich ja mit Händen und Füßen geradezu dagegen gewehrt hat. Das war ja nicht, dass Einstein zum Beispiel in der Einstein-Bohr-Debatte um die Quantenphysik, um die Kopenhagener Deutung jetzt eine Alternativphysik auf den Tisch legen konnte und sagte, so ist es, Freunde, guckt euch das an, sondern der konnte einfach nicht fassen und nicht glauben und wollte es nicht wahrhaben, dass sich die Quantenphysik so darstellt, wie sie sich darstellte. Und damit hat er immer auch wieder einen sehr kritischen Punkt dieser Theorie aufgenommen. Und ich glaube, das hätte er nicht getan, wenn er sich jetzt nur einfach rational, empirisch an das gehalten hätte, was er vor sich sah. Und er hätte auch schon gar nicht seine Relativitätstheorie aufstellen können im Übrigen. Also
ein wissenschaftlich eigenartiges Argument reingebracht. Also das Argument, dass Gott nicht würfelt, ist ja nicht unbedingt ein naturwissenschaftliches Argument.
Ja, glaube ich, auch ein bisschen aus einer gewissen Frustration herausgesagt. Yeah. Er wollte einfach sich mit bestimmten Aspekten der Quantenphysik, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehen möchte, nicht einverstanden erklären, nämlich dieser wahrscheinlichkeitstheoretische und letztlich auch akausale Charakter der Quantenphysik, die sich anders nicht interpretieren ließ. Und das passte einfach nicht in sein Weltbild. Und da habe ich jetzt einen Begriff verwendet, der da auch reinpasst, da hätte ich das Weltbild. Und dieses Weltbild Einsteins war halt nicht nur einfach von seiner Physik geprägt, das hatte noch ganz andere Komponenten, eben auch spirituelle. Er hat sich ja sehr stark an das Denken Spinozas, als Philosophen Spinozas ausgerichtet, und auch an seinen Gottes vorstellen. Das war ja ein spinozischer Gott, wie er einmal sagte in einem Brief an einen Rabbi in New York. Also da würde ich sagen, spielt es eine große Rolle, gerade bei den Protagonisten oder bei den großen Geistesgrößen in der Wissenschaft, haben solche geistigen, spirituellen Momente eine sehr große Rolle gespielt. Das ist gar keine Frage.
Ich würde gern einen Schritt zurückgehen, weil ich fand das, was Sie zu Newton angemerkt haben, höchst spannend, weil Sie gemeint haben, wir würden nicht nur Newton, den man ja neben Galilei sozusagen zum Gottvater des wissenschaftlichen Weltbildes titulieren könnte, man würde nicht nur Newton nicht verstehen, sondern auch seine Physik nicht verstehen, wenn man seine spirituellen Motivationen hier nicht mit in Betracht zieht. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Naja, Newton hat ja eigentlich, Newton war ja, was man heute als einen theoretischen Physiker bezeichnet. Er hat ja in seinem Leben kein Experiment, oder nein, das stimmt nicht ganz. Er hat natürlich Experimente gemacht, aber er hat sich sehr stark in mathematischen Gefilden bewegt, um seine Physik zu beschreiben. Und da hat er auch in seiner Physik sehr, sehr klare Annahmen getroffen, die ihren Ursprung keineswegs in irgendwelchen empirischen oder mathematischen Strukturen hätten, nämlich zum Beispiel die Annahme, dass es so etwas gibt wie einen absoluten Raum und eine absolute Zeit. Also ein Raum als Behälter allen Weltgeschehens, der ist absolut und ruhig und zudem bewegt sich relativ alles, und eine Zeit als innerer, absoluter Parameter, in der alles abfließt. So empfinden wir heute auch Raum und Zeit nach wie vor. Aber auch damals hatten schon einige seiner Zeitgenossen große Probleme mit diesem Zeit- und Raumbegriff. Unter anderem Leibniz, sein großer Konkurrent, der sehr stark die Relativbewegung von Körpern hervorhob und so etwas wie einen absoluten Raum eher ablehnte. Also in diesen Leibniz-Newton-Diskussionen kristallisierten sich schon eine sehr, sehr moderne Aspekte, die sich später dann auch erst in der Relativitätstheorie Einsteins und sogar erst in der Quantenphysik manifestierten. Und ich glaube, dass die Newton hier ganz klar natürlich auch von religiösen Vorstellungen geprägt wäre. Er nannte ja Raum und Zeit als Emanationes, als Hauch aus Ausdünsung Gottes, kann man fast sagen, wie er das beschrieb. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil seiner Physik, sonst hätte er die gar nicht aufstellen können, weil seine Gleichungen, sage ich mal, die brauchten diesen absoluten Charakter von Raum und Zeit. Und das waren die vier Grundvariablen, also drei Raumkomponenten, drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension, auf die sich die ganze klassische Physik bezogen hat. Mhm. Die sich später dann, 200 Jahre nach ihm circa, als nicht richtig herausgestellt haben. Mhm. Das hat uns erst Einstein gezeigt. Mhm. Aber die Probleme, die mit zusammenhängen, konzeptionell philosophischer Art, die haben schon vorher einige erkannt. Leibniz einer davon, Mach war ein anderer, etwas später. Und da war Newton sicherlich eher getrieben von seinen, sagen wir mal, spirituellen, religiösen in dem Fall sogar, seine Motivation.
Jetzt kann man natürlich sagen, dass sowohl bei Spiritualität als auch bei Rationalität das, was Sie vorher das Erkennen wollen, beschrieben haben, in beiden eigentlich existenziell zugrunde liegt. Aber sich anscheinend sich historisch unterschiedlich entfaltet hat. Und hier spielt natürlich der Übergang zur Neuzeit, also Galilei, Newton einerseits, Descartes andererseits, vom naturwissenschaftlichen und vom philosophischen Entwicklungsprozess her die entscheidende Rolle. Da ist etwas passiert, dass diese zwei Stränge des Erkennenwollens doch sehr weit auseinandergeführt hat. Weil das war ja... wo immer man den Anfangspunkt setzt, wenn man bei der griechischen Philosophie setzt, gab es zwar auch schon die Dispute, aber im Prinzip war das Ganze noch viel mehr in einer Gesamtheit integriert. Dieses Auseinanderfallen von Wissenschaft und Spiritualität, kann man das auch, um es einmal den Spieß umzudrehen, zu einem Problem der Wissenschaft machen? Ich will das so anfragen, weil Sie haben das ja schon mehrmals eingebracht, dass Wissenschaftler, auch gerade hervorragende Wissenschaftler wie Mach, Einstein, Heisenberg, Newton, ja existenziell sich sehr auch mit der anderen Seite des Wissenwollens, also dieser spirituellen Seite des Wissenswollens auseinandergesetzt haben. Das war ihnen ein Interesse. Diese Seite des Wissenwollens hat ja auch etwas mit Sinn zu tun. Es hat auch etwas mit Wertehaltungen zu tun. Es hat etwas mit urmenschlichen Position des in der Welt, des im Kosmos Seins zu tun. Das, was hier entstanden ist, wenn ich das einmal so kurz hin skizzieren darf, ist ja, dass die Naturwissenschaft einen Kosmos entworfen hat, der sich auf eine objektive Messbarkeit und auf eine mathematische Beschreibbarkeit zurückzieht, der aber eigentlich existenziell leer und bedeutungsleer geworden ist. Ist hier vielleicht auch etwas in der Wissenschaft und in unserem wissenschaftlichen Verständnis des Kosmos, in dem wir leben, das hier fragwürdig ist, weil sonst bedeutet es ja, dass all das, was hier sozusagen die auch große Wissenschaftler in ihrem spirituellen Interesse antreibt, ja eigentlich nur willkürlich persönlich ist und eigentlich mit dem Kosmos als Ganzes nichts zu tun hat.
Oh, das ist natürlich ein riesen Komplex an Fragen, den Sie da aufgeworfen haben. Zunächst mal möchte ich vielleicht, was Sie am Schluss gesagt haben, darauf eingehen. Ich glaube, dass Wissenschaftler durchaus auch von ihren, oder die Wissenschaft insgesamt, von ihren spirituellen Motivationsbedingungen sehr, sehr stark auch profitiert hat. Ich glaube sogar, dass Wissenschaftler wie Einstein oder Heisenberg, Mach haben Sie eben erwähnt, Newton, ohne ihren spirituellen Motivationsraum gar nicht dahin gekommen wären. Weil Einstein hatte für seine allgemeine Relativitätstheorie auch nicht null empirische Evidenz, wenn man so die Perihel-Drehung von Merkur, die auch erst später richtig erfasst hat, mal absieht, die eher unbedeutend war, muss man einfach sagen, das hat er einfach so aus seinem Geist herausgezogen. Er wollte das wissen und da hat ihn irgendwas dazu getrieben, dass das so doch nicht sein kann. Und das waren ja nicht nur einfach empirische Rationale, sondern das waren zutiefst auch in seinem tiefen Geist vorhandene Überlegungen, die da rauskamen. Also dadurch will ich diesen Gegensatz zwischen Wissenschaft und Spiritualität, den Sie so ein bisschen aufzeichnen, etwas relativieren. Da gab es ein Zusammenhang, ein Wechselspiel. Wenn man genau hinschaut in die Geschichte der Wissenschaft, hat es dieses Wechselspiel eigentlich immer auch schon gegeben, sogar sehr, sehr stark in der Frühphase der modernen Wissenschaften, also in der Zeit um, Sie hatten eben die Namen auch selber erwähnt, Kepler und Newton, auch Descartes, der heute eher als Philosoph bekannt ist, der aber auch ein Wissenschaftler war im heutigen Sinne, Leibniz sogar auch. Mhm. Das waren immer auch gewisse Dialoge, die stattfanden. Und der Dialog ist eigentlich nicht abgebrochen. Also wenn Sie mal die Dialoge in der Frühphase der Quantenphysik anschauen, zum Beispiel zwischen Heisenberg und seinem Freund und Kollegen Pauli, das schreibt ja Heisenberg selber in seiner Autobiografie, da ging es um platonische Figuren, da ging es um Vorsokratiker. Das waren immer auch sehr philosophische und auch sehr, ich sag mal, in meinem Begriff spirituelle Diskussionen. Diese Wechselwirkung war immer auch da. Das heißt, diese Abgrenzung, das nackte, kalte, nüchterne, sinnlose, entpersonifizierte oder entpersönliche, von persönlichen freiem wissenschaftliche und dann dagegen das, sagen wir, auch sinnliche und auch ganzheitliche und sich auf den einzelnen eingehenden, vielleicht auch warmherzige, spirituelle. Diesen Kontrast, den würde ich gar nicht mal so deutlich führen. Ich finde, da gibt es viel mehr Bedingungen oder auch Verbindungen. Wobei Sie mit einem allerdings recht haben, und da ist eine Sache, das ist ein ziemlicher Knackpunkt, tatsächlich kann die Wissenschaft den Sinn nicht erfassen. Mhm. Sinn und Werte ist etwas, was nur sehr schwer mit der wissenschaftlichen Methode einhergeht. Und in dem Sinne können Sie oder können andere auch die Wissenschaft als etwas leer bezeichnen, nämlich leer von Sinn. Wobei allerdings die Wissenschaft eben auch gerade daraus eine Stärke bezieht. Sie muss auch keinen Sinn entwerfen. Das ist gar nicht ihre Aufgabe. Und dadurch kann sie sich quasi auch auf, ich sag mal, ohne einen Sinn kreieren zu müssen, auch auf die nackten Tatsachen oder auf die nackten empirischen Beobachtungen oder rational erfassbaren mathematischen Strukturen festlegen. Das heißt aber nicht, dass die Wissenschaft behauptet, es gibt keinen Sinn in der Welt. Sie sagt einfach, dafür sind wir einfach nicht zuständig. Mhm. Und diese, ich sag mal, fast auch Aufgabentrennung oder auch Gewaltentrennung, wenn man so sehen möchte, hat uns eigentlich auch erscheint mir zumindest relativ fruchtbar. Die Wissenschaft quasi als diejenige Instanz, die das Weltliche beschreiben darf, aber auch ehrlich beschreiben darf, da muss kein Gott mehr reinspielen und irgendwo rumfuschen. Das geht ohne. Haben heute eigentlich ein Welt- und auch ein gesellschaftliches Bild und auch ein Wohlstand, der ja erst durch die Wissenschaft möglich geworden ist. Ohne Wissenschaft hätten wir ja wirklich nicht unsere heutige Gesellschaft und Wohlstand. Aber andererseits eben auch, und das muss nicht in dem Gegensatz zu ihr stehen, eine Frage nach Sinnhaftigkeit, nach Gestaltung, nach Werten, für die Wissenschaft eigentlich nicht in der vordersten Position stehen muss und auch nicht darf, weil wer in der Wissenschaft nach Sinn sucht, auch nach Sinn des Lebens, der wird wahrscheinlich lange suchen müssen.
Nee, da kann ich Ihnen vielen zustimmen. Und auch die Fruchtbarkeit der Wissenschaft ist ja zweifellos. Aber erlauben Sie mir ein Sprachspiel. Die Entwicklung war sehr fruchtbar, aber war sie nicht unter anderem auch sehr furchtbar? Und das meine ich, lassen Sie mich das so konkretisieren. Einstein ist einmal auf die Frage gestellt worden, was eigentlich die wichtigste Frage überhaupt wäre. Und seine Antwort war eigentlich typisch Einstein, andererseits doch eine eigentümliche Antwort. Seine Antwort war die Frage, ob die Welt ein freundlicher Ort ist. Der Kosmos ein freundlicher Ort ist. Jetzt ist die Wissenschaft, die im Deutschen auch ganz konkret Naturwissenschaft hat, die Beschreibung der Natur, die Beschreibung des Kosmoses. Wenn die Natur, Wissenschaft, also die Wissenschaft dessen, was die Natur ist, Wert und Bedeutung sozusagen im Kosmos nicht verorten kann, wird der Kosmos natürlich ein bedeutungsloses Ganzes, was, und das meine ich mit dem furchtbar, letztendlich, ich sag's mal ganz trivial, sozialpsychologisch mit unserer modernen, postmodernen Weltverfasstheit, mit unserer sozusagen ins Nichts Geworfenheit, um es ein bisschen existenzialistisch anzusprechen.
Heideggerisch.
Ja, durchaus, ich hatte es mehr Sartre-mäßig gemeint als Heidegger-mäßig, aber einfach dieses Geworfensein, was ja ein Existenzgefühl ist, was viel mit sozusagen auch unseren gesellschaftlichen, existenziellen Problemen zu tun hat, kann man dann nicht mit einer gewissen Böswilligkeit sagen, dass das auch eine Konsequenz der Naturwissenschaft ist?
Naja, die Entwicklung fing ja schon ein bisschen vorher an. Also ich meine, dieses sich zentrieren auf den Menschen in der Gestaltung der Welt, also auch letztlich die Abwendung von einer göttlichen Gestaltung hin zu einer menschlichen Gestaltung, die lässt sich ja durchaus schon, das nennt man ja heute noch heute den Humanismus, weil der Mensch im Zentrum steht und damit auch letztlich eine transzendente Sinnhaftigkeit verloren geht. Eine transzendente im Sinne eine gottgegebene und auch wir für diese transzendente Sinnhaftigkeit lebende. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die haben wir eigentlich schon so in der Renaissance und im Humanismus gesehen. Wo natürlich da fing das ja schon an, wo sie dachten, wo so eine vorgegebene Sinnhaftigkeit verloren geht. Und das hat sich ja bis heute durchgezogen, dass die Wissenschaft eigentlich nicht Ursachen geben, vielleicht verstärkend, weil das Ganze natürlich noch etwas, wie Nietzsche das beschreibt, dann letztlich doch mit dem Tod Gottes geendet hat. Wir können uns nicht mehr auf irgendwas Transzendentes verlassen. Wir sind alleine auf uns gestellt. Das Universum hat für uns keinen außer von uns gegebenen Sinn, sondern den müssen wir uns selber schaffen. Und dieses hat ja auch eine relativ positive Dimension. Wir sind zwar als Menschen dafür dann zuständig, wir sind aber auch frei, das zu gestalten. Das ist ja auch eine urhumanistische Idee, diese Freiheit. Und es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass gerade in der wissenschaftlich geprägten Gesellschaft so etwas möglich war wie eine offene, humanistische Gesellschaft. Es gibt keine Gesellschaft, in der wir die Freiheit des Individuums, die demokratischen Rechte, den Rechtsstaat, die Frauenrechte und all das entwickelt haben, wo nicht gleichzeitig auch eine sehr starke Betonung auf Wissenschaftlichkeit vorhanden ist. Und ich meine, das geht einander her. Die offene Gesellschaft ist auch ein Ergebnis eines Bekenntnisses zu einer gewissen Ehrlichkeit. Wir können uns auf eine externe Sinnhaftigkeit nicht mehr verlassen. Die müssen wir selber schaffen. Absolut. Und damit sind wir auch wieder in der Verantwortung.
Ja. Wir sind absolut.
Damit müssen wir das selber schaffen.
Ja. Die Frage kann man natürlich jetzt auch so ziehen. Ist die externe Sinnhaftigkeit, ja, also die Transzendenz, externe, wie sie in traditionellen metaphysischen Religionsvorstellungen ist, die einzige Fassung von Sinnhaftigkeit, die nicht subjektiv willkürlich ist, weil die herkömmlich aufgeklärte humanistische Antwort, die sie hier ja auch jetzt mitformuliert hat, da müssen wir uns den Sinn selber schaffen, ist natürlich schon eine Krücke, weil sie ja eigentlich implizit, aber doch ziemlich offensichtlich mit ausspricht, dass es eigentlich den Sinn nicht gibt, wir müssen ihn sozusagen dazulegen. Das heißt, die Welt, der Kosmos so wie er ist, das Ganze so wie es ist, ist eigentlich ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Wir als Homo sapiens können jetzt sozusagen uns noch einen Sinn dazu konstruieren, wir sind dazu auch noch frei, ihn zu konstruieren, aber es hat immer den Geschmack des Konstruktes.
Das ist das Ergebnis auch des wissenschaftlichen Weltbilds. Das ist in der Tat so. Einen transzendenten, einen vorgegebenen Sinn im Universum zu finden, das werden Sie von der Wissenschaft nicht erwarten können.
Das heißt aber, dass die Antwort der Wissenschaft eigentlich ist, sozusagen, dass die Welt als Ganzes in ihrem So-Sein oder der Kosmos, wie auch immer, ein ziemlich sinnloses Unterfangen ist.
Die Wissenschaft sagt, würde nicht die Aussage machen, dass der Kosmos an sich sinnlos ist. Die Wissenschaft sagt nur, wir können darin keinen Sinn sehen. Das heißt nicht, dass es keinen gibt. Wir sagen ja nicht, dass es zum Beispiel Gott nicht gibt. Das wäre keine wissenschaftliche Aussage, sondern wir sagen einfach, wir haben zudem kein Thema. Das Problem ist natürlich, dass die Wissenschaft in unserer, sagen wir mal, in ihren Wahrheitsansprüchen von der Gesellschaft extrem stark betont wird. Also wenn die Wissenschaft das schon nicht weiß, ja, dann kann es das auch nicht geben. Ich glaube, dass die Wissenschaft da auch ein klein wenig zu hoch gelobt wird. Also es ist ja nicht so, dass wenn die Wissenschaft etwas nicht erklären kann, dass das dann per se unerklärbar ist oder sinnlos ist.
Aber tatsächlich, wenn ich da ein bisschen ein Jean-Provocateur spielen darf, wenn man den Gedanken weiter denkt, so wie das ist, dass die Wissenschaft einfach dazu nichts sagen kann, und das ist ja auch einfach die gängige Arbeitsteilung, um es einmal so zu formulieren, ist natürlich die logische Schlussfolgerung entweder, dass die Wissenschaft dazu nichts sagen kann, weil die Welt eben keinen Sinnzusammenhang hat, oder dass die Wissenschaft eigentlich über die Sinn oder Sinnhaftigkeit der Welt nichts aussagen kann. Das heißt, dass die Wissenschaft uns eigentlich nicht wirklich sagen kann, was die Welt ist.
Moment, sie kann uns nicht sagen, was die Welt sein soll. Das wäre mit Sinn.
Ob die Welt sinnhaft ist oder nicht, ist noch nicht ihr sein sollen. Es ist nur eine Frage, ist sie sinnlos oder sinnhaft oder wie auch immer. Das ist noch nicht, wie sie sein soll. Diese existenzielle Frage, ist sie das? Kann die Wissenschaft nicht beantworten. Das ist nicht, wie sie sein soll, sondern es ist, wie sie ist. Ist das ein sinnloser Ort, in dem wir sind? Oder ist es ein sinnhafter Ort? Die Frage kann sie eigentlich nicht beantworten.
Jetzt müssen Sie versuchen, das Wort ist, beziehungsweise das Wort sein, das kann man ja auf zwei verschiedene Art und Weise verstehen. Nämlich als Prädikatives, es ist etwas sinnvoll, es ist etwas schön, oder als ontologisches, es ist etwas per se da, also als Sein-Begriff. Und diese Unterscheidung, das sollte man nicht verwechseln. Wenn jemand sagt, die Welt, wir finden keinen Sinn in der Welt, dann sagt die Wissenschaft ja nicht, dass die Welt auf irgendeiner Weise ist, nämlich sinnlos, oder dass sie in ihrer Gesamtheit des Seins nicht erfasst werden kann, sondern da sagt sie zunächst einmal eine Aussage, wir finden das nicht. Das ist nicht Teil unserer Methode, das zu finden. Mhm. Aber damit macht sie eigentlich keine Aussage über einen Seinsanspruch der Welt per se. Also da würde ich schon Abstand von nehmen. Also
Das heißt, die Wissenschaft macht jetzt eigentlich keine Aussage über den Seinszustand der Welt per se in dieser Dimension.
Nein, das würde die Wissenschaft wahrscheinlich auch, zumindest die moderne Wissenschaft nicht. Also das Sein an sich, das absolute, losgelöste Sein, davon hat sich die Wissenschaft ja eigentlich
nicht verabschiedet. Nein, das absolute Sein meinte ich auch gar nicht. Ich meine einfach die Welt, wie sie ist. Aber jetzt nicht nur einfach bezogen auf ihre Verfügbarkeit, ihre Berechenbarkeit und ihre Objektivierbarkeit, sondern auf ihre Sinnhaftigkeit.
Darüber macht die Wissenschaft keine Aussage, über die Sinnhaftigkeit. Wenn man Sinnhaftigkeit als Bestandteil des Seins der Welt postuliert oder haben möchte, dann haben Sie recht, dann macht die Wissenschaft zu diesem Aspekt des weltlichen Seins keine Aussage.
Das heißt, das im Umkehrschluss.
Es wäre zu weit zu sagen, die Wissenschaft macht die Aussage, dass es dieses nicht gibt. Das wäre, glaube ich, ein zu weit gefasster. Das kann die Wissenschaft gar nicht.
Was dann im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass das Sinn sozusagen nur vom Menschen hineingetragen werden kann.
Das heißt es auch nicht. Die Wissenschaft sagt ja auch nicht zum Beispiel, dass es Gott nicht gibt. Das wäre ja auch keine wissenschaftliche Aussage. Sie sagt nur, bei uns spielt er keine Rolle. Okay. In unserer Welterfassung spielt er keine Rolle. Und damit sind wir bisher eigentlich in unserem Weltverständnis ganz gut gefahren. Wir verstehen heute die Natur, den Kosmos, wesentlich besser und genauer, als das zum Beispiel noch im Mittelalter oder auch in der Antike der Fall war. Und zwar unbeschreiblich viel genauer. Und gleichzeitig nutzt uns das doch mehr. Die Wissenschaft war ja auch ein extrem, rein utilitaristisch betrachtet, eine extrem erfolgreiche Angelegenheit.
Utilitaristisch betrachtet, also. Ja. Würden Sie nicht sagen, und das ist natürlich jetzt eine sehr existenzielle Fragestellung, dass die Wissenschaft oder die wissenschaftliche Weltsicht auch die Grundlage einer tief empfundenen Heimatlosigkeit ist?
Also wir können uns nur sehr schwer in das Weltbild eines mittelalterlichen Menschen einfügen, der natürlich in einer sehr engen Welt lebte, mehr oder weniger von Gott alles vorgegeben und alle, was ihm passiert, auch das Gute und das Schlechte, mehr oder weniger eine Tat, eine oder auch eine Belohnung oder eine Bestrafung Gottes war. Damit ist man natürlich per se in einem Heim, aber in einem sehr, sehr engen Heim. Und ich glaube, wir haben vielleicht eine Heimat gefunden, die wesentlich größer ist, bis hin, dass sie vielleicht nicht nur unseren ganzen Planeten, sondern vielleicht unseren ganzen Kosmos ums einbezieht. Aber eine größere Heimat heißt natürlich auch eine wesentlich weniger ausgeprägte Gebundenheit an ganz bestimmte Orte oder an ganz bestimmte Gegebenheiten. Aber das Wort heimatlos ist so negativ konnotiert. Ich würde fast sagen, unsere Heimat ist wesentlich größer geworden. Also allein schon, das ist ja der Begriff Globalisierung. Wir leben eigentlich heute ich fühle mich heute als Weltenbürger viel mehr als vielleicht noch ein mittelalterlicher Mönch oder ein mittelalterlicher Bauer, der sich da noch, sagen wir mal, doch sehr, sehr eng seine eigenen, im Umkreis von wenigen Kilometern seine Heimat hatte, rein örtlich betrachtet. Und auch geistig war die Heimat wesentlich enger als heute.
Das stimmt natürlich einerseits. Andererseits kann man natürlich dann schon kritisch anmerken, dass es nicht ganz stimmt mit aller mittelalterlicher Enge, die natürlich der Fall war. Muss man schon sagen, dass bis zum Mittelalter sagen der ganze Kosmos als Heimat wahrgenommen wurde. Also als etwas, das nicht sozusagen uns existenziell fremd ist, sondern in dem wir als Menschen existenziell gemeint waren, insofern auch der Heimatbegriff. Die Größe des Kosmos, wie wir ihn jetzt verstehen, keine Frage, sprengt alle Kugelvorstellungen dessen, was wir im Mittelalter hatten. Giordano Bruno hat es sozusagen ins Unendliche aufgebrochen. Die Heimatlosigkeit, die ich meinte, war weniger die lokale Bezogenheit, sondern das Ganze, auch in seiner unendlichen Größe, als etwas Fremdes oder etwas, ich gebe zu, das sind natürlich jetzt völlig unwissenschaftliche Begriffe, das mit uns zu tun hat. Ich will auch nicht mehr ansprechen, als dass hier sozusagen die Frage der Spiritualität, nämlich sozusagen dieses, was Sie das erkennen wollen, von letzten Bedeutungen und von letzten Wichtigkeiten, hier das natürlich bezüglich im Kosmos eine große Rolle spielt und dass hier die Erfolgsgeschichte der Wissenschaft durchaus auch eine Geschichte ist, die dann andererseits auch als Entfremdungsgeschichte geschrieben werden kann.
Das ist natürlich nicht ganz, das ist natürlich völlig richtig. Also natürlich sind wir uns heute in der Riesenwelt, in der wir leben, in diesem unendlichen Kosmos, fühlen wir uns vielleicht einsamer oder weniger heimisch als in einem viel engeren Kosmos des Mittelalters, der ja auch immer auch in Verbindung zum Menschen stand, der Kosmos. Und zu Gott. Und heute steht natürlich der Andromeda-Nebel in keiner Weise in Verbindung zu uns oder noch weitere Galaxien. Aber gleichzeitig meine ich auch mit dieser spirituellen Haltung noch etwas anderes. Nicht nur das Erkennen wollen, sondern auch eine sehr unbedingte Wahrhaftigkeit. Wir machen uns auch nichts mehr vor. Wir wollen uns nicht mehr anlügen selber. Es gibt ja durchaus Wahrheiten im Mittelalter, die sich einfach objektiv und klar und unwiderlegbar nicht als wahr herausgestellt haben. Der Kosmos ist nicht nur so klein, wie er ist, und das ptolemäische Weltbild stimmt einfach nicht. Und zwar nach allen Kriterien kann man da jetzt einfach nicht behaupten, dass das Mittelalter Weltbild und einer Wahrheit entsprach. Und das haben wir heute, da sind wir heute sehr viel kritischer. Wir glauben eben einfach nicht mehr irgendwelche Sachen, sondern wollen es dann doch genau wissen. Und dieses genau wissen wollen heißt auch, sich mit ganz bestimmten Erkenntnisnehmen dann auch konfrontiert zu sehen, auch wenn das nicht sich so heimelig anfühlt, müssen wir einfach sagen, ja, es besteht die Möglichkeit, dass wir das einzige Leben auf einem winzig kleinen Planeten, einem riesengroßen Kosmos sind, dem müssen wir uns stellen, auch in seiner Existenzialität. Mhm. Man kann fast sagen, etwas salopp dahergeredet, da müssen wir was Besseres draus machen. Mhm. Und ich glaube, dabei kann uns die Wissenschaft auch helfen. Mhm. Aber wir kommen wahrscheinlich immer wieder zurück auf diese Sinnhaftigkeit. Dass wenn wir diese Sinnhaftigkeit nicht haben, wir damit natürlich auch existenzielle Heimatlosigkeit empfinden, wie Sie das vielleicht jetzt formulieren würden. Und das ist auch ein Aspekt meines Buches. Mhm. Wir fragen ja auch immer wieder in diesem Streben nach Sinn, nach diesen letzten Fragen. Mhm. Nach Fragen, woher die Welt kam, nach Fragen, woher das Leben kam, nach Fragen, wo unser Geist herkommt und was der überhaupt ist, nach Fragen nach dem letzten Substanz aller Dinge, was also im Kleinsten alle, woraus alles aufgebaut ist. Das sind ja Jahrtausende alte Fragen, die übrigens die Wissenschaft bis heute nicht beantwortet hat, auch die mhm. Wissenschaft nicht. Wir wissen nicht, was die kleinsten Strukturen unseres Universums sind. Wir haben die vereinheitliche Quantengravitationstheorie nicht entwickelt. Wir wissen, dass sich das wesentlich komplexer darstellt, als das vielleicht noch ein Demokrit gedacht hat mit seinen Atomen, mhm. seinem Atomos. Wir wissen nicht, wie das Universum genau entstanden ist. Wir haben die Urknalltheorie, aber dahinter steckt keine genaue kausale Zusammenhang. Woher kommt denn der Urknall? Da ist die Zeit selber entstanden. Gut, also das ist nicht sehr befriedigend. Wir wissen nicht, wie das Leben genau anfing. Wir haben gewisse Theorien dazu, wie sich bestimmte Moleküle RNA-ähnlich zusammengetan haben, aber genau wissen wir das nicht. Und wir haben noch überhaupt keine Forschung davon, wie unser Geist funktioniert. Mhm. Und da muss man einfach auch wissenschaftlich festhalten, die Erfassung unseres Geistes oder ich sag's mal etwas enger, unseres Bewusstseins ist noch völlig offen. Da fangen wir gerade erst wissenschaftlich an, uns da so ganz langsam heranzutasten. Aber da ist noch viel mehr unbekannt, als bekannt ist. Und ich glaube auch, dass wir da methodisch an Grenzen herankommen, an wissenschaftliche Grenzen in der Erfassung unseres eigenen Subjektivität. Aber lassen wir es mal offen. Wir könnten ja noch überrascht werden. Vielleicht ist ja alles, steht uns ja gerade eine der spannendsten Revolutionen unserem Denken überhaupt bevor. Nämlich das Verständnis der Grundlage unseres eigenen Geistes, wer weiß. Yeah, yeah. Und wobei diese Spannung, die will ich auch darstellen in dem Buch. Diese unglaubliche, ja wirklich, das liest sich ja fast wie ein Kriminalroman, wenn man sich das mal durchschaut, wie es sich über die Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, dieses Verhältnis. Und auch heute die Wissenschaft noch keine Auflösung gefunden hat.
Absolut. Diese Spannung, die Sie beschrieben haben, kann ja durchaus auch als die Spannung zwischen einerseits Phänomenologie und andererseits einer Form von Naturalismus verstanden werden.
Sagten Sie Naturalismus?
Naturalismus. Ja. Die herkömmliche naturwissenschaftliche Weltauffassung hat ja einen Bezug zu einer gewissen naturalistischen Weltauffassung. Mhm. Die Phänomenologie von Husserl, Heidegger, Scheler, aber auch die Phänomenologie, wie sie sich in der Tiefenpsychologie, also Freud, C.G. Jung darstellt, ist ja beschäftigt sich ja genau genommen mit einer anderen Form von Empirie. Interessant ist ja, dass jemand wie Husserl sein Schlachtruf gegen den Neukantianismus war ein Schlachtruf zu den Sachen selber und das war sozusagen gegen die Abstraktionen des Neukantianismus zu einer inneren phänomenologischen Realismus, der dann im Prinzip eigentlich das Universum aus der Perspektive des Bewusstseins versucht zu beschreiben. Ich sage das einmal so ganz unhusselig formuliert. Und der hier natürlich hier eine Perspektive auftut. Und es ist ja auch interessant, dass Freud ja auch ein Schüler von Husserl war. Der hat ja in Wien bei Husserl ja auch Freud und Schüler waren, Freud und Husserl waren gemeinsam Schüler von Brentano, dem Gründer der
Phänomenologie. Das Epoché stammt von Brentano.
Ja. Ganz genau. Dem Begründer der Phänomenologie. Also da gibt es ja auch eine Gemeinsamkeit. Und es gibt, wenn man sozusagen auch das Interesse an Spiritualität jetzt mit all seiner New Age und was auch immer Schattenformulierungen in den letzten Jahrzehnten betrachtet, ein starkes Interesse an dieser, ich nenne es mal, phänomenologischen Weltwahrnehmung, die durchaus im Gegensatz zur naturwissenschaftlichen Weltwahrnehmung steht. Die Spannung, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist doch unter anderem auch diese Spannung. Sehe ich das richtig?
Absolut. Da bin ich sogar völlig einverstanden mit Ihnen. Das stelle ich übrigens auch in dem Kapitel Nummer 6 ist das, da, wenn es um das Bewusstseinsproblem geht. Mhm. Ich meine, diese ganze Spannung zwischen, Sie beschreiben es, Phänomenologie und Wissenschaft, die manifestiert sich ja jetzt eigentlich in dem Versuch der wissenschaftlichen Erfassung des unseres Bewusstseins. Und da offenbart sich eigentlich ein ganz, ganz schwieriges Problem. Mhm. Wie können wir so etwas wie Subjektivität überhaupt objektiv darstellen, nämlich wissenschaftlich? Mhm. Diese Überwindung, das wird ja auch philosophisch als das harte, das schwere Problem der Bewusstseinsforschung bezeichnet. The hard problem of consciousness, ja, wie es in der angelsächsischen Philosophie heute heißt. Von Kalmas ja auch dargestellt von dem Philosophen. Das heißt, das sind genau die Fragestellungen, die schon bei Husserl auftraten, schon bei Brentano ursprünglich auftraten und dann weitergehen auch in die heideggersche Auffassung, diese Spannung zwischen, ich sag mal, den Tatsachen ist ja das, was mein Bewusstsein, meine Subjektivität schafft, gegenüberstellen, indem was quasi, wie die Welt sich da darstellt. Und diese Spannung, übrigens, die taucht schon bei Kant auf, wenn Sie das so sehen. Also bei Immanuel Kant taucht ja schon, er nennt das die Bedingungen der Möglichkeit meiner Erfahrung. Die liegen ja nicht in der äußeren Welt, sondern die liegen in mir drin. Ja. Nur Kant wiederum versucht das natürlich dann vielmehr stärker zu, der ist noch nicht existenzialistisch geprägt gewesen. Aber
und weil schließt er die Welt an sich aus, diese Erfahrung
absolut
aus?
Absolut. Ja, ja. Nee, nicht die Welt an sich, nicht die Erfahrung. Die Welt an sich. Er sagt, die Erfahrung genau.
Schließt er natürlich die Erfahrung an sich
ist ja da. Die Erfahrung an sich ist ja da. Die erleben wir ja das ja. Aber er sagt, die ist nicht der steht nicht ein Ding an sich, er sagt gegenüber, sondern im Prinzip gibt es bestimmt, diese ist geprägt von den Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit, nämlich der Möglichkeit der Erfahrung, was er dann nachher in seinen Apriorismus, seine aprioristische Philosophie münden lässt. Und das, ich meine, das führt ja seine Weiterführung ja auch schon im deutschen Idealismus weiter. Das ist ja Fichte und Schelling und bis zu Hegel haben daraus ja noch eine sehr subjektivistische Philosophie gemacht, die durchaus ihre Parallelen hat in der 100 Jahre späteren Philosophie Husserls oder Heideggers. Ich glaube mal, da steckt ein fundamentales Problem hinter, was die Philosophen, ich sage es nochmal heute, das harte Problem unseres Bewusstseins. Wie können wir subjektive Erfahrung wissenschaftlich erfassen? Und ich glaube mal, da ist die Wissenschaft heute kein Deut weiter. Mhm. Oder zumindest, sie ist methodisch noch nicht weiter. Also wir haben natürlich heute Gehirnscanner und können uns anschauen, was genau passiert, wenn wir bewusste Zustände haben und so. Aber richtig an einem Kernproblem sind wir noch nicht so richtig dran gekommen. Aber ich behaupte nicht, dass das niemals der Fall sein wird. Und ich möchte noch eine Anmerkung machen, was Sie eben beschrieben haben. Findet also diese subjektivistische, existenzialistische Philosophie, die findet ja auch eine wunderbare Entsprechung im Buddhismus. Und ich nehme ja sehr stark auch den Buddhismus heraus, insbesondere den Mahayana-Buddhismus, also hauptsächlich geschrieben von Nagarjuna, einem indischen Philosophen des 2. und 3. Jahrhunderts nach Christus, des größten buddhistischen Philosophen eigentlich nach Buddha selbst, der ja genau diese existenzialistische Darstellung zu seiner Grundphilosophie macht. Und da versuche ich auch immer wieder Bezüge herzustellen, zum Beispiel zur modernen Quantenphysik, wo ja das Subjekt-Objekt, dieser Subjekt-Objekt-Dualität ja auch verschwindet. Oder diese Substanzhaftigkeit der Dinge, dass also den Dingen eine unabhängige, absolute Daseinsform zukommt. Das löst ja die Quantenphysik längst auf, das wissen wir ja. Und das löst übrigens auch schon Nagarjuna auf. Das ist ein Grundelement, das Shunyata, beziehungsweise das Leersein, der Substanzlosigkeit, das gegenseitige Bedingung von allem, das taucht schon vor fast 1000 Jahren bei Buddhismus auf. Ja. Und übrigens auch schon bei Demokrit taucht das auf. Wir haben also diese Elemente, die ziehen sich eigentlich durch die Geistesgeschichte schon hindurch, dieser Schimmer von Ahnungen, wo eigentlich das Problem liegt. Und da sind wir heute immer noch, sag ich mal. Mhm.
Absolut. Und ich wollte ja auch auf Ihren Bezug auf den Mahayana-Buddhismus, den Sie ja in dem Buch immer wieder auch sehr stark einbringen, vor allem eben auch auf den Substanzbegriff und letztendlich dann auch auf die Zuspitzung natürlich der Ich-Substanz die hier eine Rolle spielt. Ich hätte hier eine Frage, die letztendlich auch wieder eine Frage an die Wissenschaft ist. Sie haben kurz ja auch das Subjekt-Objekt-Problem in der Quantenmechanik mit angesprochen. Kann man nicht sagen, dass eigentlich diese doch fundamentale Erkenntnis der Quantenmechanik in unserem alltäglichen Wissenschaftsverständnis noch überhaupt nicht angekommen ist.
Weil ja, und nicht nur in unserem alltäglichen Wissenschaftsverständnis, unserem generellen alltäglichen Verständnis nicht. Ja, wir erleben ja eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Ne?
Absolut. Dass hier im Prinzip die Grundlagen des herkömmlichen Wissenschaftsverständnisses, die ja ganz klar von einer Trennung eines Subjekts und einer außengestellten Objekthaftigkeit der Welt ausgeht, die dann messbar ist und die als solches sozusagen die wissenschaftlich haltbare Welt ist, dass das ja eigentlich, um es vorsichtig zu formulieren, durch diese Aufhebung der Subjekt-Objektspalten in der Quantenmechanik zumindest im Kern der wissenschaftlichen Methodik erschüttert wurde und wir mit dieser Erschütterung noch gar nicht zurechtgekommen sind.
Absolut. Das ist ja das, was Einstein auch so erschüttert hat. Einstein war ja völlig erschüttert von dieser Einsicht. Er konnte sich damit überhaupt nicht abfinden. Das ist das, was ihn so tiefst erschüttert hat in der ganzen Interpretation, diese Kopenhagener Deutung. Aber ich gehe sogar noch weiter, was Sie sagen. Ich glaube sogar, dass diese strikte Subjekt-Objekt-Dualität im Prinzip eine Voraussetzung war für die Entstehung der wissenschaftlichen Methode. Mhm. Also sie war quasi, wie Kant sagen würde, die Bedingung überhaupt ihrer Möglichkeit, das Wissenschaft. Nämlich erst, indem wir uns quasi mal abstrahieren von unserem Geist, von unserem eigenen Geist, und quasi, das ist eine Art auch Versimplifizierung, einfach mal abtrennen davon, dass ja eigentlich immer es ein Subjekt ist, was die Dinge wahrnimmt. ohne Subjekt können die Dinge ja gar nicht wahrgenommen werden. Dass wir davon mal abstrahieren, kommen wir an für sich auf eine, sagen wir mal, sehr viel einfache Methode, die Welt zu beschreiben, indem wir sie objektivierbar machen, auch absolutieren, die uns aber ironischerweise extrem erfolgreich hat werden lassen. Mhm. Ja, in der ganzen klassischen Physik, auch in der Technologisierung der Welt. Und die aber dann plötzlich, und das war das Erschütternde in der Quantenphysik, uns plötzlich gezeigt hat, nee, aber so weit geht das nicht. Im Prinzip sind die Dinge nicht so leicht zu trennen. Und spätestens, wenn es um die Beobachtung eines Elektrons geht, muss dies unter Einwirkung des Subjekts passieren und das Subjekt selbst beeinflusst das Elektron wiederum, sodass dem Elektron eigentlich gar keine eigene unabhängige Existenz zukommt, sondern nur eine durch unsere Messung eigentlich in seiner dann gemessenen Form überhaupt erst Existenz zukommt. Und diese doch sehr fundamentale Einsicht, die sich letztlich bei Heisenberg dann in seiner Unschärferelation manifestiert, die war sehr erschütternd. Ja. Und die Quantenphysiker haben diese Einsicht eigentlich auch ein bisschen weggewischt. Sie konnten mit dem mathematischen Apparat wunderbar rechnen, sehr erfolgreich, haben uns Dinge wie Laser und integrierte Schaltungen, ein bisschen zur Atombombe, das war nicht so toll, hervorgebracht, aber sie haben eigentlich nicht sich diesem philosophischen Problem so richtig gestellt, glaube ich. Und das passiert, das, was ja dann auch in dieses Messproblem hineingeht, sogar in die ganze Problematik der Verschränkung. Und das ist eigentlich erst in den letzten 25, 30 Jahren wieder richtig aufgekommen. Das war ja das, was Einstein hat das ja quasi nie akzeptiert. Er hat das mit in den Tod genommen. Absolut. Und wissen Sie, was die letzte Aufzeichnung war von Bohr, bevor er gestorben ist? Das war die Zeichnung Einsteins in der Bohr-Einstein-Diskussion, wo es darum geht, ob dem Ding nicht doch eine echte Existenz zukommt. Das hat Einstein mit Gedankenexperiment versucht nachzuziehen. Das waren Bohrs letzte Zeichnung auf seinem Schreibtisch vor seinem Tod. Okay. Das heißt, die haben das mit in den Tod genommen, dieses Problem, diese großen Väter der Quantenphysik. Und deswegen glaube ich, da beschäftigen wir uns eigentlich heute immer noch mit gleichen Problemen. Ja.
Würden Sie auch dem zustimmen, wenn man sozusagen das Verhältnis von Wissenschaft und Spiritualität, das Sie ja wirklich auch in dem historischen Kontext hier hervorragend darstellen, dass es letztendlich immer wieder auch auf das Subjekt-Objekt-Verhältnis hinausläuft. Quantenphysik ist hier sozusagen auch ein aktuelles Brennpunkt dessen, wo das insofern haarig wird, weil sozusagen im Kern der Wissenschaft ein Problem mit der eigentlichen objektivistischen Stellung zur Welt haben. Interessanterweise gibt es ja auch einen älteren wissenschaftlichen Diskurs, der jetzt auch wieder aufkommt. Sie haben den ganz kurz auch in Ihrem Buch berührt, mit Goethe und war von der goethischen Naturauffassung etwas, was aus seiner Weltverständnis nicht denkbar war. Und
diese Dualität zwischen Licht und Welle, das taucht ja später in der Quantenmechanik wieder auf.
Absolut. Kann man sagen, dass dieses Ringen um die Frage der Objektivität und sozusagen wie Objektivität und Subjektivität verschränkt sind, eigentlich die Grundproblematik dieser zwei großen Wege, um Ihren Buchtitel hier auch zu paraphrasieren, wo Sie schreiben, von den zwei großen Wegen, den großen Geheimnissen nachzugehen, dass diese zwei großen Wege sozusagen in der Verschränkung dieser zwei Zugänge eigentlich ihre Beziehung definieren.
Das kann man so sagen, in gewisser Weise. Ich möchte es natürlich ein bisschen einschränken. Aber es gibt einen Grund, warum das sechste Kapitel, was eigentlich das letzte ist, bis auf das Schlusskapitel, sich genau um die Frage der Natur des Geistes. Darum dreht sich alles. Und ich führe dieses Kapitel ein, indem ich sage, weil jetzt haben wir bisher alles Probleme gehabt, wo die Wissenschaft schon so einigermaßen dran ist. Sag ich mal, Anfang des Lebens, Anfang des Universums, Natur der kleinste Teilchen. Da sind wir zwar noch nicht ganz am Ziel, aber bei der Natur des Geistes, da stehen wir jetzt ganz am Anfang. Also das wirkliche Problem in dem Verhältnis zwischen Spiritualität und Wissenschaft ist tatsächlich das Verhältnis von, Sie sagen es Objekt und Subjekt, ich sage es mal einfach von Materie und Geist, von Dingen und Bewusstsein, also Sein, Bewusstsein. Das ist letztlich doch schon eine sehr, sehr offene Frage. Und ich behaupte, dass die großen, das Schlachtfeld dieses Konfliktes, sage ich mal, wenn man es mal so fragen darf, das ist ja schon ein Jahrtausend altes Schlachtfeld, ist heute nicht mehr die Quantenphysik. Die Quantenphysik hat das eigentlich ein bisschen gelöst, indem sie ganz pragmatisch sagt, in unserer alltäglichen Welt aller Dinge gibt's das Problem nicht. Und zwar, und der Übergang zwischen der Mikrowelt und der Makrowelt, den haben wir mittlerweile geklärt einigermaßen. Das wissen wir ungefähr, warum sich da der Subjekt-Objekt-Dualität, der nicht vorhandene Subjekt-Objekt-Dualität sich plötzlich dann in der Makroswelt zu einer solchen Subjekt-Objekt-Dualität hingelangt. Bohr nannte das Komplementarität noch, oder das Korrespondenzprinzip, dieser Übergang, den haben wir mittlerweile geklärt. Das war den Vätern der Quantenphysik noch offen. Nein, das wirkliche Schlachtfeld ist eigentlich unsere moderne Neuroforschung. Da läuft im Moment wirklich, da laufen die Linien zusammen. Wie schaffen wir es, mit Wissenschaftsmethoden, mit neurowissenschaftlichen Methoden, Elemente unseres Bewusstseins, Elemente unseres Geistes zu beschreiben? Und da gibt's ganz spannende Entwicklungen. Also, und da gibt's auch wahrscheinlich Entwicklungen, die einige Skeptiker der Wissenschaft, die sagen, das verfasst ihr nie das Problem, vielleicht irgendwann auch mal zum Wundern bringen werden. Ich sage nicht, wie das passiert, aber da gibt's ja ganz spannende Forschung. Ich meine, da gibt's ja sogar auch Philosophen, ein von mir sehr hochgeschätzter Philosoph, das ist der Thomas Metzinger aus Mainz, der ja auch sehr klare Theorien hat mit seinem phänomenalen Selbstmodell. Das beschreibe ich auch in meinem Buch ein wenig. Das ist hochgradig spannend. Und da wird uns auch noch einiges hoffentlich bevorstehen an Erkenntnissen.
Hege, natürlich schlägt das ein völlig neues Kapitel aus, dass es würdig wäre, noch eine ganze Sendung daraus zu machen. Und unsere Sendezeit ist aber leider auch zu Ende gegangen. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich danke einfach für dieses spannende Gespräch über das Verhältnis von Wissenschaft und Spiritualität. Ich darf noch mal kurz auf Ihr Buch hinweisen, mit dem Titel Wissenschaft und Spiritualität, Untertitel Universum, Leben, Geist, zwei Wege zu den großen Geheimnissen im Springer Verlag erschienen. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Auch herzlichen Dank den Zuhörern, Zuhörerinnen und von meiner Seite einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Guten Abend.